Global Minds. Außenpolitik auf den Punkt. Mit Carsten Berger und Oliver Messmann.
Ein herzliches Willkommen zu Global Minds. Wir sind wie immer Oliver Messmann und Carsten Berger. Atommacht, fast 220 Millionen Einwohner und umgeben von China, Indien, Afghanistan und dem Iran. Um welches Land handelt es sich hier? Pakistan. Heute freuen wir uns, den Honorarkonsul für Pakistan in Bayern und Baden-Württemberg zu Gast zu haben, Pantelis Christian Poetis. Guten Tag, Herr Poetis.
Grüß Gott, auch von meiner Seite. Ich möchte mich zunächst einmal bedanken für die Möglichkeit, mit Global Minds über Pakistan zu sprechen, und ich freue mich auf diesen Dialog.
Herr Poetis, wie kommen Sie zu Pakistan oder wie kommt Pakistan zu Ihnen? Was macht ein Honorarkonsul? Beschreiben Sie doch mal ganz kurz Ihre Aufgabe und wie Sie dazu gekommen sind.
Also wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich relativ leicht erklärt. Es wird von den auswärtigen Ämtern beider Länder immer wieder eine Position identifiziert, die zu besetzen ist. Und beim Honorarkonsulat schaut man sich meistens diejenigen aus dem Empfängerland an, die gute wirtschaftliche Beziehungen haben. Und so kommt man in ein Auswahlverfahren, muss sich auch entsprechend bewerben und auch qualifizieren. Und ja, wenn man Glück hat, mit etwas Glück kommt dann irgendwann mal die Nachricht, dass man das jeweilige Land als Honorarkonsul vertreten darf, wenn man alle Regularien und Sicherheitsüberprüfungen überstanden hat. Und damit komme ich auch schon gleich zum zweiten Teil der Frage, nämlich: Welches sind die Aufgaben? Die Basis sind eine völkerrechtliche Vereinbarung, insbesondere in den Staatsverträgen ist dies geregelt. Und da gibt es das Übereinkommen über die konsularischen Beziehungen. Das ist sogar von noch vom 24. April 1963. Und da werden dann auch relativ detailliert die Aufgaben des Honorarkonsuls, aber auch des Generalkonsuls geregelt. Hier geht es in erster Linie darum, die Staatsangehörigen des jeweiligen Landes im Empfängerland zu betreuen, also die pakistanischen Angehörigen, hier die Gemeinden. Da sind viele Fragen bezüglich Visa, Aufenthaltsgenehmigung etc. Das ist eine Sache, die wir hier in Pullach mit unserem Honorarkonsulat allerdings nicht machen. Das haben die Generalkonsulate übernommen in Frankfurt und in Berlin. Und wir fokussieren in erster Linie auf Staatsbesuche. Delegationen aus den Entsenderstaaten sind natürlich sehr wichtig, und in dem Zusammenhang ist sehr wichtig hier für uns in Bayern und in München die Münchner Sicherheitskonferenz. Wir suchen natürlich dort die Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, die dann auch fortgeführt wird mit Unternehmerreisen, um insbesondere auch die deutschen Interessen der deutschen Wirtschaft in Pakistan zu vertreten. Ja, und dann gibt es last but not least eine ganze Reihe von kulturellen und sozialen Projekten, die wir als Aufgabe mitgenommen haben mit der Annahme dieses Ehrenamtes. Da gibt es von unserer Seite hier, oder wir hier mit der Familie haben in Pakistan beispielsweise Krankenhäuser für Mutter und Kind initiiert und haben da inzwischen 3 Krankenhäuser auch gebaut in Pakistan und auch der Regierung übergeben, um die Kindersterblichkeit und die Müttersterblichkeit zu reduzieren. Und dann muss man natürlich auch in solchen Bereichen sehr eng mit den Ministerien zusammenarbeiten, weil so ein Krankenhaus beispielsweise kann nicht errichtet werden ohne die Einbindung des jeweiligen Gesundheitsministeriums beispielsweise. Und so hat man eine Fülle von Aufgaben, die letztendlich dazu dienen, die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, aber auch politischen Beziehungen zu intensivieren.
Als Einstieg für unsere Zuhörer: Ordnen Sie doch einmal Pakistans Rolle auf dem weltpolitischen Parkett ein.
Ja, das kommen wir schon zu einer sehr wichtigen Frage. Zunächst einmal sind ist dieser Einstieg zunächst einmal in der Rolle Pakistans in Bezug auf die geostrategische Rolle zunächst einmal zu beantworten. Da hilft immer nicht nur ein Blick ins Gesetzbuch, wie mein Professor immer sagte, sondern auch ein Blick auf die Karte. Wenn Sie sich Pakistan geostrategisch anschauen, hat Pakistan eine sehr umfassende Landesgrenze zu Afghanistan, aber auch, was viele vergessen, zum Iran. Dann natürlich auch zu China, ein relativ kleiner Bereich, aber da sind wir dann schon auch in einer Konfliktregion mit Kaschmir. Und last but not least, was immer auch wieder zu Verwerfung führt, zu Indien. Insofern ist dort eine sehr interessante Gemengelage in Bezug auf die geostrategische Rolle. Mit natürlich auch, wenn Sie die Karachi sehen als größten Hafen Pakistans, aber auch Quadda, der jetzt von den Chinesen in Teilen übernommen wurde, da sind natürlich auch sehr wichtige geostrategische Positionierungen zum Golf von Oman hin. Also man sieht, also Quadda beispielsweise ist nicht nur direkt an der iranischen Grenze, sondern auch über die Meerenge erreichen sie sofort eigentlich Maskat, also den Oman, aber auch Dubai und die anderen Emirate. Also eine sehr wichtige geostrategische Rolle. Und daraus ergeben sich letztendlich auch die Gespräche und natürlich auch die Themen für das weltpolitische Parkett. Wir haben da große Player in der Region, die Sie ja aus den Nachrichten allesamt kennen, also Afghanistan, Iran, Indien, China, aber auch die USA, die dort natürlich eine sehr wichtige Rolle einnimmt, insbesondere um die Ölreserven und ähnliche Dinge sich dort zu sichern. Also es ist dann schon, ich möchte nicht sagen eine explosive Mischung, aber auf jeden Fall eine sehr wichtige geopolitische Lage und eine sehr wichtige weltpolitische Situation.
Bevor wir vielleicht auf die außenpolitische Situation des Landes schauen, schauen wir uns vielleicht nochmal ins Innere hinein. Wenn man im Westen oder wenn man in Deutschland Nachrichten liest, dann ist Pakistan häufig in Verruf, die Kaderschmiede der Taliban zu sein, Ausbildungslager dort zu haben, gleichzeitig aber eben auch massive chinesische Investitionen ins Land. Ein Land, das sich zwischen einerseits Indien und auf der anderen Seite eben Afghanistan, aber die anderen Nachbarn wurden ja auch schon genannt, befindet. Wie ist denn die innenpolitische Lage, die Stabilität auch und wer hat das Sagen im Land?
Also die Stabilität würde ich in den letzten Jahren jedenfalls meiner Amtszeit als gut bezeichnen. Ich glaube, dass Pakistan sich sehr stabilisiert hat. Ich sehe mit gewisser Sorge natürlich den Abzug der Kräfte aus Afghanistan, weil da muss man wissen, dass Pakistan selber schon bevor die Alliierten abgezogen sind, wir ja letztendlich dort fast 3 bis 4 Millionen, keiner kennt genaue Zahlen, in Pakistan an afghanischen Flüchtlingen bekommen hatte oder schon hatte. Und das ist natürlich für ein verhältnismäßig armes Land oder eine aufstrebende Economy, wie wir das, also ein Rising State wie Pakistan, als den wir ihn gerne bezeichnen. Es ist natürlich sehr schwierig. Stellen Sie sich vor, 3, 4, 5, 6 Millionen Flüchtlinge in Deutschland. Auch wir hätten hier unsere Probleme, das zu bewältigen. Pakistan mit begrenzten finanziellen Möglichkeiten hat diese Möglichkeiten umso weniger. Dann muss man auch wissen, dass die afghanische Grenze zu Pakistan ja nicht eben und einfach verläuft und es gerade im Grenzgebiet massiv die politische Situation, aber auch die Friedenssituation von den Clans beherrscht wird. Also wir haben da letztendlich ein Tribal Areas und diese Clans, die dort sind, die respektieren in Anführungsstrichen nicht die Grenze. Also für die Grenzen, die gezogen wurden, die sind für sie willkürlich. Das sind in Gebirgsregionen teilweise unzugängliche Gegenden. Da ist also auch die Sicherung des Grenzverlaufes sehr schwierig. Das heißt, wir haben dort eine gewisse, also oder eine schwer zu kontrollierende Situation ohnehin für die Pakistanis. Mit dem Abzug der insbesondere der Amerikaner sind natürlich noch mehr Flüchtlinge gekommen. Wir merken das hier übrigens in München, in Deutschland, in Pullach hier in unserem Konsulat, weil wir eben vermehrt Anträge bekommen, afghanische Anträge von Afghanen, die nach Deutschland reisen möchten, beziehungsweise jetzt flüchten möchten nach Deutschland. Und die brauchen dazu in erster Linie auch entsprechende Visa von Pakistan. Und das heißt also, diejenigen, die jetzt vor der Situation in Afghanistan fliehen, oder auch fliehen müssen, die fliehen über Pakistan. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Situation, die nicht nur sehr viel diplomatisches Geschick erfordert, sondern auch natürlich sehr viel Geld. Und das ist natürlich für einen Staat, wie gesagt, wie Pakistan, deren finanzielle Mittel begrenzt sind, nicht ohne weiteres zu wuppen. Also da bedarf es sicherlich auch der Unterstützung von Deutschland und von Europa, aber auch von Amerika weiterhin. Das ist letztendlich auch der Grund, warum alle Außenminister, ich weiß, ob Sie es beobachtet haben, in den letzten Wochen alle ganz, ich sag mal, devot fast nach Islamabad, nach Pakistan gereist sind, um dann den Pakistanis ihre Unterstützung letztendlich zu versichern. Und die Situation ist natürlich nicht einfach. So, und was den Terrorismus anbelangt, so kann ich dazu relativ wenig sagen, außer dem, was in der Presse steht. Wir haben die Situation, dass gerade mit diesen Flüchtlingsströmen auch der Terrorismus unkontrollierbar bleibt. Und das werden wir hier auch in Deutschland erleben. Das ist auch eine Gefahr, die hier uns bevorsteht. Wir können gerade bei diesen vielen Flüchtlingen nicht zweifelsfrei identifizieren, ob es sich um jemanden handelt, der gute Absichten hat und hier eine Zukunft aufbauen möchte in Deutschland oder aber ein verdeckter Islamist oder Terrorist oder was auch immer ist. Also das ist schon eine ganz erhebliche Herausforderung, die Pakistan auch, glaube ich, nicht unbedingt alleine meistern kann. Also da braucht es auch wirklich Hilfe von unserer Seite.
Jetzt haben Sie den Abzug des Westens aus Afghanistan schon angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass es eine große, große Auswirkung auf das Land hat. Sie haben die Flüchtlinge bereits genannt. Die Grenzlinie ist rund 2.500 Kilometer zu dem Land in schwierig zugänglichem Gebiet. Was bedeutet das jetzt aber konkret für Pakistan?
Also der politische Druck ist natürlich da. Stellen Sie sich vor, in Deutschland würden jetzt mal 5, 6, 7 Millionen Flüchtlinge von irgendwoher nach Deutschland kommen, wie hier die politische Situation sein würde. Wir haben ja auch, denken Sie bitte auch hier in Deutschland an die rechtsextremen Parteien, die auf einmal einen gewissen Aufwind erhalten haben. Der fällt ziemlich zeitgleich zu der Situation mit den Flüchtlingen, die also über Osteuropa nach Deutschland gekommen sind. Also zu sagen, dass eine Flüchtlingssituation ohne politische Auswirkungen wäre, egal wo auf der Welt, halte ich für falsch. Das sehen Sie auch beispielsweise in Amerika. Denken Sie an die Flüchtlinge aus Mittelamerika, Südamerika in Richtung USA. Das ist auch ein massives Politikum, was auch zu Verwerfungen innerhalb der Politik führt und auch bei dem, wie sagt man so schön, bei dem Wahlvolk. Also da passieren auch teilweise unvorhergesehene Dinge. Auch in Amerika sind die ja passiert, die sind Ihnen ja bestens bekannt. Und die wurden auch angetrieben, auch zum Teil durch diese Flüchtlingssituation in Amerika. Das heißt also, eine Flüchtlingssituation in diesem Ausmaß zu unterschätzen, wäre ein gravierender Fehler. Unabhängig davon halte ich Pakistan für sehr stabil, weil sie auch erkannt haben, dass ein wirtschaftliches Prosperieren eigentlich die Zukunft ist. Und auch da bemühe ich ein bisschen das historische Deutschland. Deutschland geht es seitdem besser, seit dem Zweiten Weltkrieg, sobald man sich konzentriert hat auf die Förderung und Forderung der Wirtschaft. Und hier es gelungen ist, ein hervorragendes Wirtschaftssystem mit einem dualen Ausbildungssystem etc. aufzubauen. Und für mich bleibt in Erinnerung, wenige Monate nach meiner Ernennung zum Honorarkonsul war hier auf der Münchner Sicherheitskonferenz General Kayani zu Besuch, damals hoher Militärs, 4-Sterne-General, Chef des der pakistanischen Armee. Und er hatte mich zur Seite genommen, hat zu mir gesagt, lieber Herr Poetis, hören Sie mal bitte zu, ich kann eine Schlacht gewinnen, ich kann auch eventuell einen Krieg gewinnen, aber ich kann langfristig niemals den Frieden sichern. Frieden sichern kann nur eine prosperierende Wirtschaft. Und aus dieser Anmerkung von ihm, die er mit Nachdruck mir gegenüber geäußert hat, haben wir hier in München anlässlich der Sicherheitskonferenz die sogenannten Economy Talks ins Leben gerufen und initiiert. Und nur deshalb, weil wir erkannt haben, dass jede militärische Situation muss durch wirtschaftliche Sanktionen beziehungsweise nicht Sanktionen, das ist das falsche Wort, sondern durch die Akzelerierung der Wirtschaft vorangetrieben werden und gesichert werden. Und das ist auch das, was ich auf meinen zahlreichen Reisen in Pakistan erlebt habe. Die Pakistanis sind keine Terroristen. Das sind liebenswerte Menschen wie Sie und ich, die wollen leben und die wollen eine Familie gründen und die wollen prosperieren, sie wollen einen Job haben, und sie wollen was beitragen zu der Nation, zum Aufbau und zum Weiterausbau der Nation, aber auch natürlich auch zum Erfolg der eigenen Familie und des eigenen Ichs. Und insofern sind da auch sehr viele Parallelen. Heißt, ja, es gibt massive Herausforderungen in Bezug auf Afghanistan, aber nein, ich glaube, dass Pakistan ein sehr verlässlicher Partner ist, der unsere Unterstützung nicht nur benötigt, sondern sie auch verdient hat. Und ich glaube, dass wenn die Situation sich dort stabilisiert, wir einen sehr verlässlichen und guten Partner haben werden. Letztendlich auch in Bezug auf die Wirtschaftsbeziehungen. Und die sind wiederum sehr wichtig für Deutschland, weil wir wissen ja alle, wir sind eine Exportnation. Und es gibt ja auf der Landkarte als Exportmarkt nicht nur China, sondern auch Pakistan, Indien, Bangladesch, also die ganze Region dort.
Bevor wir konkret auf die deutsch-pakistanischen Beziehungen jetzt gleich dann noch zu sprechen kommen, vielleicht nochmal die etwas allgemeinere Frage. Welche vor allem wirtschaftlichen Beziehungen hat denn Pakistan in seiner unmittelbaren Nachbarschaft? Wir haben jetzt viel über die negativen Seiten gesprochen, aber wie sind denn die Verbindungen zu den Nachbarn darüber hinausgehend?
Ja gut, Pakistan versucht mit den Nachbarn eine vernünftige, in Anführungsstrichen, sondern eine gute wirtschaftliche Beziehung aufzubauen, um natürlich auch diese wirtschaftlich gesehen, diese geostrategische Lage auszunutzen oder daraus letztendlich Vorteile zu ziehen. Es bestehen sehr enge wirtschaftliche Beziehungen zu China. Dies insbesondere deshalb, weil China ein sehr großes Interesse daran hat an zwei Dingen. Einmal an den Markt in Pakistan, weil China ist sehr bemüht, auch die entsprechenden Marktchancen für seine Ökonomie zu nutzen. Zum einen, zum anderen aber auch natürlich die geopolitische Lage, weil Pakistan eine sehr wichtige Rolle für China in Bezug auf die Silk Road oder die New Silk Road spielt. Sie kennen sicherlich die Abläufe der Silk Road. Also wir haben ja verschiedenste Bereiche. Wir haben die Verbindungen bis nach Deutschland über die Bahn, über Straße und Bahn, also Railway letztendlich. Und wir haben auch die Möglichkeit oder hat inzwischen China über das Karakorum durch Pakistan hinweg oder hindurch bis nach Quadra, zum Hafen Quadra, sich einen Westhafen in der Nähe von China, letztendlich von Westchina, zu sichern. Und insofern sind die wirtschaftlichen Verbindungen zu China verständlicherweise sehr eng und auch sehr wichtig, weil insbesondere auch China dort sehr starke Unterstützung gewährt, finanzieller Art, aber auch technischer Art. China hat erst vor kurzem, 2-3 Jahre ist es jetzt her, den neuen Flughafen in Islamabad gebaut. Also Großprojekte, große Engineering-Projekte sind aus China unterstützt oder werden aus China unterstützt. Und wir haben dort auch einen sehr regen Austausch in Bezug auf technisches Know-how. Insofern ist China ein sehr wichtiger Partner, sowohl politisch, weil auch dort werden wegen der wirtschaftlichen Beziehungen wird auch immer wieder politische Unterstützung gewährt. Afghanistan, die Situation in Afghanistan haben wir ja geschildert. Es gibt sicherlich Beziehungen zu einzelnen Tribes und auch der Außenminister Qureshi hat angedeutet, dass er auch gerne mit den Taliban reden würde, sobald sich da die Situation in Afghanistan halbwegs beruhigt hat. Man muss natürlich da bemüht sein, politisch da einen guten Konsens zu finden mit dem Nachbarstaat. Sie haben die Länge der Grenze bereits erwähnt. Deshalb ist das natürlich sehr wichtig für Pakistan. Allerdings sehe ich da persönlich relativ wenig Möglichkeiten für die Wirtschaft. Die Situation mit Indien ist bekannt. Die ist ja eher von politischen Dogmen letztendlich generiert als durch wirtschaftliche Verbindungen. Aber es bestehen zu dem arabischen Raum, den ich eben auch erwähnt habe, sehr enge wirtschaftlichen Beziehungen. Und da ist es ganz wichtig für die arabischen Staaten, dass die Pakistanis dort die Main Labor Workforce liefern. Also das heißt, alles, was sie was in Dubai oder auch im Oman oder in den Nachbarstaaten dort aufgebaut wurde, wurde in erster Linie von Kräften aus Pakistan aufgebaut. Damit sind Teile der größten Expats-Communities sind im arabischen Raum. Das heißt also, es bestehen sehr, sehr enge Beziehungen zu der arabischen Halbinsel, die auch für die Pakistanis sehr wichtig ist. Natürlich ungebrochen sind die Verbindungen zu England, weil Pakistan war ja lange Zeit Teil des Commonwealth und Sie wissen ja aus der Historie heraus, dass der gesamte Bereich mal zu Greater India gehörte, so dass da sehr, sehr enge Verbindungen sind, die sich zuletzt auch darin widerspiegeln, dass mit Amtssprache in Pakistan auch Englisch nach wie vor ist. Sie können sich also da überall gut verständigen. Also das heißt also, die wirtschaftlichen Beziehungen zum angloamerikanischen Raum sind nach wie vor sehr eng und es gibt auch sehr viele Expats pakistanischer Herkunft in USA beispielsweise. Das heißt also, da gibt es einen sehr, sehr regen Austausch.
Wir hatten es ja schon angesprochen, die deutsch-pakistanischen beziehungsweise pakistanisch-deutschen Beziehungen. Wo liegen da die Schwerpunkte politisch und wirtschaftlich?
Ja, die sind für mich, um das Ergebnis vorwegzunehmen Ihrer Frage, sind die, wie sagt man so schön neudeutsch, underestimated. Also die deutsch-pakistanischen Beziehungen hätten schon über die letzten Jahre sehr viel besser werden müssen, als sie es tatsächlich sind. Insbesondere deshalb, weil zum einen Pakistan hochinteressant ist für Deutschland und für jede Nation, Exportnation als Markt. Wir haben da eine Economy, die thriving ist, also die hat also eine sehr junge Bevölkerung haben wir in Pakistan, eine aufstrebende Bevölkerung, die sich nach Kräften bemüht, wirtschaftlichen Erfolg zu erlangen. Heißt also, dort ist es einerseits ein sehr wichtiger und großer Markt für uns. Andererseits ist es so, dass wir Pakistan als Produktionsland nicht unterschätzen dürfen. Mit die größten Baumwollvorkommen, aber auch Ledervorkommen kommen aus Pakistan. Das heißt also, mit großer Wahrscheinlichkeit ist jeder handgenähte Fußball, den Sie jemals getreten haben, aus Pakistan. Also da sind etwa 80% des weltweiten Exports an Fußbällen ist immer noch aus Pakistan. Was heißt noch? Tendenz sogar steigend. Also das heißt also, da macht Pakistan einen wirklich guten Job. Alles, was mit Handarbeit, mit aufwendiger Handarbeit zu tun hat, aber auch mit anfänglicher Technisierung, ist sehr wichtig. Wir haben dann einen Bereich der IT, in dem die Pakistanis lange Zeit auch unterschätzt wurden, aber sehr, sehr gut sind und sehr weltweit vernetzt sind. Also genauso wie man das aus Bangalore beispielsweise kennt in Indien, wo es sehr gute Programmierer gibt. Ähnliches bahnt sich jetzt in Pakistan an. Die sind da also sehr begabte junge Leute. Also die junge Generation kann das sehr gut. Und natürlich ist es so bei der IT, dass sie den großen Vorteil haben, dass sie international Zugänge bekommen, sowohl vom Netzwerk, vom intellektuellen Netzwerk her, als auch zum Vertriebsnetzwerk her. Also das heißt, das ist eine weitere Sparte, wo Pakistan sehr wertvoll wird. Und das sind Dinge, die sind in Deutschland meines Erachtens bisher unterschätzt worden. Also sowohl unterschätzt im Hinblick auf den Markt Pakistan, als auch im Hinblick auf die Workforce, die es in Pakistan gibt. Last but not least darf man ja in den ganzen Diskussionen, die wir hier in Deutschland durchführen, politischen Diskussionen in Bezug auf Hilfskräfte, denken Sie an Corona, dass wir eben nicht genügend medizinische Kräfte hatten und so weiter und so fort. Und die Überalterung der Gesellschaft hier, brauchen wir Labor Force in Deutschland? Wir brauchen ausgebildete Kräfte, die müssen von irgendwo herkommen. Pakistan ist ein sehr guter Partner für derartige beispielsweise Austauschsysteme, weil sie auch das deutsche duale System gut nachvollziehen können, das Ausbildungssystem, und auch sehr gut ausgebildet werden. Also auch das ist eine Sache, die ich nicht müde werde, in politischen Runden zu erwähnen, dass Pakistan auch Manpower bieten kann, sehr gute für die Herausforderungen, die wir hier in Deutschland in den nächsten Dekaden haben werden. Und deswegen immer wieder meine These, wir haben Pakistan lange Zeit in Deutschland politisch unterschätzt und auch wirtschaftlich. Und das ist eine Sache, für die ich antrete, dass man hier da das betont und nicht immer nur sagt, ja, da gibt's Terror oder was auch immer, die schlechten Nachrichten. Die guten Nachrichten sind wichtig und davon gibt es in Pakistan sehr viele. Leider werden diese nur zu selten, erreichen diese den deutschen Zuhörer oder Zuseher.
Welche Kooperationsfelder zwischen Deutschland und Pakistan müssen denn verbessert werden? Und wo sehen Sie in Zukunft am meisten Potenzial?
Ja, die Frage hatte ich eigentlich schon ein bisschen mit meiner letzten Antwort beantwortet. Also ich sehe sehr hohes Potenzial in allen technischen Berufen, insbesondere im Bereich der Digitalisierung, also IT, alles, was damit zusammenhängt, ist ein ganz wichtiges Thema. Ich hatte ja schon erwähnt, dass wir 3 Kliniken aufgebaut haben in Pakistan. Da ist die Digitalisierung sehr viel weiter, auch im Bereich der Healthcare, als beispielsweise in Deutschland. Also wo hier noch mit Fax und Papier und Post gearbeitet wird, ist das längst schon alles digitalisiert dort. Das heißt also, das sind Bereiche, die ich für absolut wichtig erachte, also der ganze medizinische Bereich. Dann muss man auch dazu sagen, dass wir ganz hervorragende Ärzte haben in Pakistan, die meistens im angloamerikanischen Raum ausgebildet werden, also UK und Amerika. Das sollte man auch in Deutschland nicht vernachlässigen, sondern also hier auch entsprechende Studienaustauschprogramme in die Wege leiten, um hier einen Know-how-Transfer beziehungsweise einen Flow zu ermöglichen. Und dann last but not least, die helfen, die Industrialisierung voranzutreiben. Das heißt, Pakistan aus einem Billiglohnland mit sehr viel Handarbeit in die nächste Stufe zu heben, wo also auch viel an Automatisation etc. umgesetzt werden kann. Das können die Pakistanis sehr gut. Wir haben in ersten Stufen und ersten Versuchen das auch entsprechend vorangetrieben und auch waren sehr, sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Also wir haben nicht nur eine sehr junge Bevölkerung, wir haben eine sehr intelligente Bevölkerung, die auch sehr bereit ist, sich da voll einzusetzen, um da voranzukommen. Und das sind so die Kernbereiche. Unabhängig davon sind natürlich einige Bereiche bereits im vollen Gange, beispielsweise hier die Messen. Wenn Sie jetzt an die ISPO, die Sportmesse hier in München denken, wir hoffen ja, dass nach Corona wieder auch entsprechende Messen stattfinden werden. Aber einer der größten Aussteller für alle Sportartikel war beispielsweise immer Pakistan. Und da kommt also auch sehr viel an Sportgerät aus Pakistan hierher, auch übrigens am medizinischen Gerät, weil auch da sind sie sehr, sehr weltweit führend. In den meisten Fällen unbekannt, also Hidden Champion sozusagen, weil meistens wird es dann durch große Einkaufsverbände werden diese Produkte dann bestellt und dann mit eigenen Brands versehen und eigenen Marken dann distribuiert. Aber dort besteht eine sehr, sehr hohe nicht nur Affinität, sondern auch ein sehr hohes Vermögen und auch eine sehr gute Kooperation. Also insofern mit der ISPO München beispielsweise, aber auch mit anderen Messen in Frankfurt, arbeitet Pakistan sehr gut zusammen, was nicht heißt, dass das nicht noch besser werden kann.
Lieber Herr Dr. Poetis, vielen Dank für diesen Überblick über das Land Pakistan und auch die deutsch-pakistanischen Beziehungen. Der letzte Abschnitt war jetzt schon fast ein Schlussstatement. Wollen Sie trotzdem noch mit einem Satz vielleicht uns sagen, wie Sie sich die deutsch-pakistanischen Beziehungen in Ihrer Wunschvorstellung in den nächsten 5 oder 10 Jahren vorstellen würden?
Ja, also ich würde mir vorstellen, dass diese massiv intensiviert werden aus den von mir genannten Gründen. Wir haben dort eine junge Bevölkerung, eine intelligente Bevölkerung, eine Bevölkerung, die vieles leisten kann und also in vielen Bereichen uns hier in Deutschland auch helfen kann und unterstützen kann. Und ich würde etwas Positives dem Flüchtlingsproblem und dem Afghanistan-Problem entnehmen können, wenn dieses dazu führen würde, dass man noch stärker auf die Beziehungen zu Pakistan fokussiert und gerade den wirtschaftlichen Ansatz und den ausbildungstechnischen Ansatz mit Nachdruck forciert. Und wenn es uns gelingt, das duale System beispielsweise, das duale Ausbildungssystem von Deutschland, was ein hervorragendes System ist, flächendeckend in Pakistan zu installieren, dann werden wir dort in wenigen Jahren einen sehr prosperierenden Staat haben. Und das wäre sozusagen nicht nur meine Vision, sondern ein bisschen auch mein Traum.
Sie sind mit vollem Einsatz dabei und wir wünschen Ihnen natürlich ganz viel Erfolg dabei und vielen Dank, dass Sie hier dabei waren.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Dankeschön, dass ihr aber dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Servus und bis zum nächsten Mal.
Das war Global Minds mit Carsten Berger und Oliver Mersmann. Sagt uns eure Meinung zur heutigen Folge auf LinkedIn oder Twitter unter Global Minds Podcast. Die Links findet ihr in den Shownotes.